Everybody was
Hallo Dreigland, heute am Montag, den 26. September, das haben wir noch nicht, August, und ihr hörtet einen Beitrag von Radio Dreigland, gefolgt jetzt von einem Gespräch mit Mitarbeitern der Wochenzeitschrift Jungle World. Über den Versuch, dem Dogmatismus zu widerstehen, ohne beliebig zu werden. Die linke Wochenzeitung Jungle World feiert im Sommer 2002 ihr 5-jähriges Jubiläum. Ein Gespräch mit dem Ressortleiter von International, Bernd Bayer, und Ferdinand Muggenthaler von der Geschäftsführung. Am Anfang stand Tabula Rasa.
Dramatisches hatte sich letzte Woche bei der kleinsten überregionalen Tageszeitung Junge Welt ereignet. Der Geschäftsführer Dieter Koschmieder hatte den bisherigen Chefredakteur Klaus Behnken für abgesetzt erklärt und sich selbst zum Chefredakteur ernannt.
Einer der Betroffenen, Martin Kraus, dessen profunde Spottglossen auch heute noch die Jungle World beglücken, damals 1997 im Gespräch mit Radio Dreigland.
In diesem Zusammenhang hat er dann geglaubt, er müsse jetzt handeln, wie ein Mann handeln muss. Jetzt müssten Köpfe rollen und jetzt müsste auch die politische Linie des Blattes verändert werden durch die entsprechenden Personalentscheidungen.
Eine Linie, die sich auch heute noch traditionsmarxistischer Traditionen verpflichtet sieht und die sich der Seele ostdeutscher Kleinbürger anbietet, die sich stets betrogen wähnt. Doch ganz so glücklich, diesen Verein endlich verlassen zu können, war man damals dann offensichtlich doch nicht so recht. Schließlich gab es in der Geschichte der jungen Welt auch Sympathisches.
Es ist so, dass wir es einschätzen, dass diese völlige Verranntheit, auch politisch motivierte Verranntheit des Geschäftsführers Koschmieder, dass die das Ende der Tageszeitung Junge Welt bedeutet. Und das ist im 50. Jahr dieser Zeitung ist das wirklich eine sehr dramatische und sehr, sehr traurige Entwicklung.
Nun, letztlich entschied eine Handvoll Redakteure, die Chance aus dem Bruch zu ergreifen. Das Projekt Jungle World war geboren. Bereits damals galt, was heute offensichtlich ist, eine Zeitung neu herauszugeben, grenzt an Wahnsinn oder Selbstüberschätzung, erst recht, wenn es sich um eine Linke handelt. Gerade dann auch, wenn sie eine Kritik linker Ideologiebildung beinhalten soll. Dass aber Kritik an der Linken nicht in eine Aufgabe radikaler Gesellschaftskritik münden muss, machte die inhaltliche Praxis der Zeitung von Anbeginn an deutlich. So war es der Wunsch von Bernd Bayer vor 5 Jahren,
dass auch die Kritik aus den verschiedenen sozialen Bewegungen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, dass die in gewisser Weise zusammengeführt werden muss, ne? Und zwar nicht nur in der Form, dass einfach Berichte erscheinen über die jeweiligen Widerstandsformen, ne? Also sei es jetzt gegen Castor, sei es gegen rassistische Überfälle, sei es gegen Sexismus und so weiter, sondern dass auch versucht wird, ja, gemeinsame Punkte für diese sozialen Bewegungen und für eine Kritik dieser sozialen Bewegungen wieder zu finden, ne?
Mit solch einem Konzept war andererseits klar, dass auch das Interesse von Lesern aus dem bürgerlich-liberalen Lager von Anfang an begrenzt bleiben würde. Folgerichtig gaben Beobachter dem Projekt nur geringe Überlebenschancen. Allein, fast wie im Mythos von den Startup-Klitschen der New Economy, wurde aus dem Chaos von Überarbeit, fehlendem Honorar und Arbeitsfläche eine Erfolgsstory. Die Abozahlen schossen von 1000 nach einem halben Jahr auf mittlerweile 5000 hoch. Bezahlt, wenn auch miserabel, wären mittlerweile 15 Beschäftigte und die Honorare zahlreicher Gastautoren. Die Gesamtauflage liegt mittlerweile bei ca. 15.000, für eine linke Zeitung jenseits von Taz eine beachtliche Zahl. Ferdinand Muggenthaler und der Versuch, diesen Erfolg zu erklären.
Es ist halt eine Zeitung, die es so nicht gab, also die einerseits irgendwie einen aktuellen Anspruch hat, die gut aussieht, ein breites Themenspektrum abdeckt, aber gleichzeitig eine radikal linke Positionen hat, eine linke Debatte antreibt und aber ohne eben ein Blatt zu sein, das auf eine bestimmte Szene oder so zugeschnitten ist. Also sowohl Leute, das mit einer linken Geschichte mit Gewinn lesen können, als auch Leute, die irgendwie diffus hier mit den Verhältnissen nicht einverstanden sind und was übrig haben für radikale Kritik, ohne jetzt schon festgelegt zu sein oder ohne so intern in irgendwelchen Debatten drin zu sein. Und glücklicherweise gibt es genug Leute, die so ein Herangehen eben sympathisch und sinnvoll finden.
Nun, wo Erfolg ist, lässt Kritik und Häme nicht lange auf sich warten, so auch in der linken Rezeption der Zeitung. Eine immer wieder anzutreffende Polemik meint, in der inhaltlichen und ästhetischen Breite der Zeitung Beliebigkeit entdecken zu können. Ausdruck dessen sei die fehlende Würdigung linker gesellschaftlicher Praxis. So sei beispielsweise die globalisierungskritische Szene mit ihren Mobilisierungen in den letzten Jahren von der Zeitung meist hochnäsig und abschätzig begleitet worden. Bernd Bayer hierzu.
Mit der Globalisierungsbewegung, das ist einfach eine widersprüchliche Geschichte. Ne? Auf der einen Seite ist es klar, ne, dass es sozusagen eine neue internationalistische Bewegung ist, die da vor 3-4 Jahren entstanden ist. Ne? Auf der anderen Seite wird einem natürlich übel genommen, wenn man Kritik daran übt. Weil was man natürlich nicht machen möchte, ist einfach kritiklos bestimmte, naja, verrückte Ideologeme sozusagen zu reproduzieren. Andererseits will man sich natürlich auch nicht einfach an eine Bewegung ranschmeißen. Ne? Und es ist so sozusagen eine Gratwanderung, die man da macht, ne? Dass man auf der einen Seite natürlich die emanzipatorischen Inhalte von einer Bewegung wahrnimmt, ne? Und die auch verfolgt. Ne? Auf der anderen Seite, denke ich, ist es für eine radikale Position tödlich, wenn man Bewegung zum Beispiel einfach gegen den Neoliberalismus jetzt einschwört, ne, und es kritiklos übernimmt, ne, da kommt man ja zu nichts. Ne.
Ich fragte danach, wie solche Basics entstehen, die Bernd Bayer gerade beschrieben hat. Es blieb auch zu fragen, wie die redaktionellen internen Debatten strukturiert sind, welche Hierarchien die Diskussionsprozesse bedingen.
Es gibt keinen ausformulierten Konsens, sondern das bewegt sich auch immer wieder neu, wenn neue Leute dazukommen. Es kommen einfach die Redaktionsmitglieder, die Autoren ja auch aus verschiedenen Richtungen. Und wir versuchen ja gerade nicht, und ich glaube, das wird oft nicht so richtig verstanden, eine Linie zu entwickeln, das irgendwie vorzugeben oder sozusagen Motor einer Bewegung, einer bestimmten zu sein, sondern und versuchen aber gleichzeitig nicht beliebig zu sein. Und das läuft darüber, dass es sozusagen bestimmte Grenzen natürlich gibt, in denen die Debatte hier läuft. Ansonsten versuchen wir in dem Diskussionsteil der Zeitung, in dem Debattenteil der Zeitung, eine Debatte voranzutreiben, was mal mehr, mal weniger gut klappt. Und daneben eine kritische Berichterstattung, eine analytische zu machen. Und da kommt sehr wohl viel über Bewegungen vor, denke ich. Das ist nur so eine Wahrnehmung natürlich von einzelnen Leuten, die tief in der Bewegung drinstecken. Die fühlen sich oft natürlich dann irgendwie der Aspekt zu wenig, kommt zu wenig vor und so weiter. Aber ich denke, mit ein bisschen Distanz und Leute, die nicht so tief in einer, sich mit einer Bewegung identifizieren, die sehen sehr wohl, dass wir da viel begleiten und dabei eben gleichzeitig verschiedene Positionen drin sind, die wir stark kritisieren. Informelle Hierarchien gibt es natürlich immer in irgendeiner Form. Aber generell sind wir schon ein selbstverwaltetes Projekt, der keinen Chefredakteur hat und niemand, der sagt, wo es lang geht. Es gibt eine gewisse Arbeitsteilung, das heißt in den Ressorts, das geht gar nicht anders bei einer Wochenzeitung. Also man muss sich schon immer vor Augen führen, dass das Ganze unter einem ziemlichen Stress stattfindet. Es gibt also deswegen schon eine Arbeitsteilung, dass in den Ressorts geplant wird und so, aber generell über die Themensetzung, über was debattiert wird, was rausfliegt und so weiter, entscheiden im Grunde alle. Natürlich so die vollen Stellen, die immer da sind, die sind natürlich immer bei der Diskussion da, aber es gibt keine festgelegten Hierarchien. Es ist auch von der Eigentumsstruktur so, dass die Zeitung allen Redakteuren gehört. Es gibt einfach einen Mitarbeiterverein, der Hauptgesellschafter der GmbH ist.
Es gibt halt zweimal in der Woche eine Sitzung, wo die alte Ausgabe nochmal kritisiert wird, ne? Also wo jeder Kritik äußern kann und Vorschläge machen kann, was man weitermachen soll. Ne? Das ist prinzipiell eine offene Geschichte. Ne?
Das Fehlen einer sofort erkennbaren politischen Linie, die manch einer bei der Zeitung vermisst, muss nicht nur als Ausdruck von Unklarheit gedeutet werden. Vielleicht steht die Zeitung auch für den Versuch, sich dem Drang zu verweigern, gesellschaftliche Prozesse in traditionellen Schemata wie Gut und Böse, Freund und Feind zu interpretieren. Zumindest dem Selbstverständnis der Zeitung nach geht es um das Unterlaufen einiger linker Binsengewissheiten, und zwar nicht nur auf der inhaltlichen, sondern auch formalen und ästhetischen Ebene.
Wir haben uns sozusagen immer als linke Zeitungsmacher begriffen, aber nicht als Politgruppe, als mit Kampfauftrag. Und das spiegelt sich halt auch in der Form der Zeitung. Also erstens gibt es ja einfach auch Themen, wo anders rangegangen wird, subjektiver. Es gibt natürlich im Feuilleton, was weiß ich, auch einfach Kino, Musikbesprechungen und so weiter, die über einen gesellschaftlichen Aspekt dann schon zu politischen Fragestellungen kommen, aber halt nicht primär, wo es immer darum geht, jetzt eine Position zu finden. Und es gibt in der Form auch ein bisschen den Versuch, mit so einer gewissen linken Selbstüberschätzung zu brechen, zu sagen, wir nehmen uns auch mal selber nicht so ernst, das sind selbstironische Argumente, selbstironische Momente drin. Es wird in der Gestaltung auch Bilder verwendet, die selber wieder Inhalte in Frage stellen, was brechen, zur Reflexion anregen. Wir versuchen irgendwie ein Layout zu machen, das an Platz lässt, auch für Fragestellungen mit Leerraum, könnte man jetzt hochtrabend sagen, dass es angenehm macht zu lesen. Also es muss trotz der sozusagen ganz ernst gemeinten Elends in der Welt und der Dramatik der Entwicklungen nicht jeder Artikel daherkommen wie ein Trauerkloß.
Das Ironisieren von Gewissheiten stellt jedoch immer auch einen Seiltanz dar. Nicht selten stürze die Zeitung dabei ins Alberne ab, so ein oft zu hörender Vorwurf. Flapsigkeit als Selbstzweck, ein Style, über den dann auch nicht mehr reflektiert werde.
Also ich denke einfach, über den Style wird schon reflektiert. Es, wie gesagt, das ist in gewisser Weise schon Programm. Und ich kann, naja, die Kritik kann ich jetzt nicht nachvollziehen, dass wir zu flapsig sind oder dass es einer Debatte schaden würde. Also da müsste man das noch konkretisieren, was da gemeint ist. Also sicher geht immer auch wieder was schief oder so. Es ist nicht alles. Ich bin nicht so drauf, dass ich die Jungle World nur verteidige. Ich ärgere mich über bestimmte Artikel und manchmal geht die Ironie auch flöten oder daneben. Das sei unbenommen, aber generell würde ich dazu stehen, dass wir versuchen, in der Form was auszuprobieren, was produktiv ist, was emanzipativ auch ist und ein bisschen ja eine Diskussion anregt, ohne dass sich alle gleich in ihre Schützengräben zurückziehen müssen.
Eine inhaltliche Kontinuitätslinie in den 5 Jahren ist sicherlich die Skandalisierung des Antisemitismus. Vielleicht zeigte sich hier die Unabhängigkeit und das Profil der Zeitung am deutlichsten. Man blieb relativ unbeeindruckt einerseits vom Blöken vieler Bewegungslinker, die monierten, der Thematisierung des Antisemitismus würde zu viel Raum gegeben. Andererseits unbeeindruckt von jenen sogenannten Antideutschen, die die Deutungshoheit über den richtigen Weg zur Bekämpfung des Antisemitismus für sich reklamieren. Gerade die antideutsche Zeitschrift Bahamas hatte der Zeitschrift Jungle World in puncto Skandalisierung des Antisemitismus immer wieder Defizite vorgeworfen und bezüglich der Nahostberichterstattung die fehlende, bedingungslose Solidarität mit Israel moniert. Nun folgt man dem Lob, das von antideutscher Seite nun öfters zu vernehmen ist, dann hat offensichtlich in der jüngeren Zeit eine deutlichere Positionierung der Zeitung eingesetzt. Andere freilich werfen der Zeitung entsprechend vor, sie sehen sowohl auf der hiesigen Linken wie auch auf Seiten der Palästinenser überall nur noch Antisemiten.
Als erstes, denke ich, muss man da trennen die Diskussion Antisemitismus hier und in der Linken und die Berichterstattung und die Haltung zum Nahostkonflikt. Und da gibt es natürlich hier ganz klar Sachen, wo wir gesagt haben, da muss man Stellung beziehen. Also wenn es so eine große Demo gibt, wo alle möglichen Linken sich auch mit dranhängen und die Hamas-Fahnen rumgetragen werden und alle möglichen antisemitischen Sprüche geklopft werden, dann muss man da klar Stellung beziehen. Da insofern, das finde ich auch kein ins Schwimmen kommen, sondern das ist sozusagen von Anfang an ein Punkt, dass wir auf Antisemitismus hier ein scharfes Auge haben. Und das Zweite zum Nahostkonflikt, da finde ich weiterhin in der Berichterstattung sind da verschiedene Meinungen präsent, da sind sich unsere Autoren auch nicht einig. Und ich würde es eher so sehen, dass in einem bestimmten Teil der Linken es da auch nach dem 11.9. so ein Shift gegeben hat. Also da gab es ein Wiederaufleben von einem, wie soll ich sagen, einem erstmal harmlos gesprochen naiven Antiimperialismus, der damit einherging, einfach plötzlich wieder die Solidarität mit dem palästinensischen Volk irgendwie wieder zu entdecken, wo die Kritik in der Linken schon wesentlich weiter war.
Und die andere Sache ist natürlich, ne, dass sich innerhalb der palästinensischen Nationalbewegung, wie immer man es fassen will, ne, natürlich auch einiges verändert hat. Ne? Also je länger die Intifada ging, ne, desto größer wurde das Gewicht der islamistischen Gruppen. Und das ist in zweierlei Hinsicht wichtig. Ne? Das eine ist, dass natürlich die alte Form der Palästina-Solidarität, wie sie hier gepflegt wurde, ne, ganz seltsam wird, ne, weil sozusagen der, die Gefahr besteht, dass der Antiimperialismus sich islamisiert. Ne. Auf der anderen Seite, weil das natürlich in der palästinensischen Bewegung, die ja immer bewertet wurde von großen Teilen der Linken in Deutschland als der fortschrittliche Bewegung in dem ganzen Nahen Osten, ne, als das meines Erachtens auch nicht mehr aufrechterhalten werden kann, wenn es je richtig war. Denn die Dynamik, die das ja angenommen hat, ist, dass sozusagen Hamas und Dschihad mit ihrer Form von Selbstmordanschlägen schon bis weit in die palästinensische Linke rein, die einfach vor sich hertreiben. Ne? Also die sogenannte palästinensische Linke, weil ich nicht genau weiß, was bei der PFLP oder DFLP so richtig links ist, ne, wenn die auch nur noch von der Nation labern. Ne? Und das zeigt sich ganz deutlich daran, ne, dass dieser von Arafats Fatah einfach ein Flügel, diese Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, jetzt die gleiche Form der Anschläge wie die Islamisten einfach vornehmen, ne? Also Selbstmordanschläge. Und da muss man sich doch die Frage stellen, also was soll das für ein Staat werden, ne, der sozusagen bei einem Staatsgründungsakt schon seine Staatsbürger ins Bene in Selbstmord treibt? Ne? Was für Opfer wird er hinterher erst fordern? Ne?
Konflikt um die Haltung zum Nahostkonflikt zeigt sich vielleicht einmal mehr, dass die Zeitung Jungle World zum Objekt verschiedenster Projektionen und Erwartungen geworden ist, was natürlich auch zeigt, dass ihre Bedeutung offensichtlich nicht nur an der Auflagenhöhe gemessen werden kann. Hierzu noch einmal Ferdinand Muggenthaler von der Geschäftsführung.
Wir kennen natürlich das Problem, dass immer wieder Leute sagen, jetzt reicht's mir aber mit der Jungle World, weil wieder ein Artikel drin war, der eben aus einer anderen Richtung kam und nicht reingepasst wird, und dann kommen wieder die Nächsten, die sagen, jetzt reicht's mir in die anderen Richtung. Aber es gibt tatsächlich keine andere aktuelle Publikation, wo solche verschiedenen Positionen überhaupt präsent sind. Für uns ist manchmal das Problem, das nur zu organisieren, das sozusagen bestimmte Breite abzudecken. Aber für viele Leserinnen und Leser ist das, glaube ich, gerade der Wert der Jungle World, dass sie sich nicht auf eine bestimmte Szene bezieht und nicht versucht, eine Identität sozusagen zu bilden.
Persönlich sehe ich mit der sicherlich notwendigen Sensibilisierung gegen Antisemitismus bei der Zeitschrift Jungle World allerdings eine ganz andere Problematik verbunden. Es scheint, als habe man im Erschrecken über die barbarischen Momente im Prozess der Islamisierung, die in den Anschlägen vom 11.09. zum Ausdruck kamen, genau das nachvollzogen, was man polemisch als Regression zurück zur bürgerlichen Ideologie bezeichnen könnte. Es schien einige Zeit, als würden ähnlich wie in der Zeitschrift Bahamas westlich aufgeklärte Werte auf einmal als ein Bollwerk gegen antisemitische Ideologie verklärt werden. Provokant reißerische Überschriften wie Fanta statt Fatwa, Sherry statt Scharia waren nur die Spitze des Eisberges einer ganzen Reihe von Stellungnahmen, die glaubten, nun unbedingt die zivilisatorischen Errungenschaften des Kapitalismus betonen zu müssen.
Ich glaube, das ist eine falsche Wahrnehmung, wenn man sagt, die Zeitung als Ganzes würde jetzt westliche Werte hochjubeln. Es gibt nur einen bestimmten Bezug auf bestimmte Versprechen aus der amerikanischen und französischen Revolution. Und der war nach dem 11. September erstmal der schlichte Hinweis auf die Doppelmoral. Also man kann bürgerlicher Herrschaft vorwerfen, dass sie ihre Versprechen auf, sag ich mal, ein glückliches Leben für alle eben nicht eingelöst hat. Und das geht da noch, im Gegensatz zu den Taliban, die haben ihre Versprechen eingelöst und das war entsprechend grauenhaft. Und der Hinweis, denke ich, ist richtig. Also, dass man eben auf einer Dialektik der Aufklärung beharrt und nicht sagt, man schmeißt alles über den Bord. Nur es gab halt die Grenze nach dem 11. September, sage ich mal, dass bei uns niemand geschrieben hat, das war doch ein Zurückschlagen der unterdrückten Völker. Im Grunde sind die USA selber schuld auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat jetzt bei uns auch niemand gefordert, ja, hurra, jetzt Krieg gegen den Terror, alles geil, was die USA da machen. Also in dem Rahmen hat sich die Debatte bewegt und da gab es einfach viele Zugänge, einige konträre Sachen, aber auch einfach verschiedene Schwerpunktsetzungen. Also es gab Sachen über die imperialen Interessen, die mitverfolgt werden bei dem Krieg gegen den Terror. Es gab eine Auseinandersetzung darum, was heißt es überhaupt, die islamistische Ideologie, aus was speist sich das und so weiter. Darum ging die Debatte. Insofern kann ich den Vorwurf nicht sehen, wir hätten uns sozusagen jetzt der westlichen Zivilisation an die Brust geworfen.
Was man nach dem 11. September gemacht hat, war ja zunächst mal, dass man an bestimmten Ideologien rumgekrittelt hat. Man hat beispielsweise gesagt, ne, der Anti-Amerikanismus, ne, ist nichts, ne, was per se fortschrittlich ist. Ne? Und ich habe damals befürchtet, ne, dass es eine vorherrschende Strömung werden könnte. Ne? Dummerweise, ne, hat sich die ganze Sache leider bestätigt, ne, weil wenn man sich die Sache anschaut, beispielsweise zum Bush-Besuch, ne, wo selbst einer aus der Bewegung dann plötzlich meint, ja, Augenblick, wie war es, bedauerlicherweise ist die Kritik, ne, an Deutschland und an Europa irgendwie völlig den Bach runtergegangen, ne, und alle haben munter irgendwie an dem Cowboy Busch rumgekrittelt, ne, aber mit dem deutschen Staat scheint man da irgendwie bester, scheint man da d'accord zu sein, ne, dann läuten doch alle Alarmglocken, wenn man weiß, ne, dass die Gefahr in Deutschland besteht, ne, dass einfach die Gegenaufklärung mobil macht, ne, wenn man weiß, ne, dass der deutsche Staat eben nicht aus einer bürgerlichen Revolution, sondern in Abgrenzung von der bürgerlichen Revolution entstanden ist, ne, dann ist doch Alarm angesagt, ne?
Ich habe ein bisschen andere Einschätzung. Ich teile die Kritik am Anti-Amerikanismus und sehe auch die Tendenz. Die Frage ist ein bisschen, wie stark man die sozusagen bewertet. Und ich finde, darüber kann man eine Debatte führen. Sozusagen, was ist jetzt, da geht es dann darum einzuschätzen, wie groß ist die Rolle, die so eine Ideologie, die auf deutsche antimoderne Tradition baut und Antiamerikanismus in der realen Politik gerade. Also wie stark ist das Mitmachen, sag ich mal, wie stark ist die Konkurrenz und auf was baut die? Und ja, das finde ich, findet aber auch in der Berichterstattung statt.
Nun, an diesem Punkt des Interviews zeigt sich, wie schwer es ist, den eigenen Eindruck von einer Zeitung wie die Jungle World und von den Tendenzen, die man in ihr zu entdecken glaubt, plausibel belegen zu können. Ein Eindruck, der subjektiv und möglicherweise aufgrund eigener Präferenzen zustande kommt. Ein Eindruck von Schlagzeiten, die sich eher untergründig zwischen den Zeilen oder in nebensächlich erscheinenden Dingen wie im Style zu erkennen geben. Aber vielleicht macht dies einen Teil der Faszination der Zeitung aus. Eine Zeitung, die man auch jenseits solch komplizierter Rezeptionsfragen mit Interesse lesen und manchmal auch mit Amüsement genießen kann. Gelegentlich gar finden sich Geniestreiche auch darunter, etwa auf den Musik- oder Sportseiten, von denen man nicht den Eindruck hat, an eine an sich politdominierte Zeitung einfach nur drangeklatscht zu sein. Zum Schluss noch einmal Ferdinand Muggenthaler mit einem kleinen Ausblick.
Wirtschaftlich könnte die Situation natürlich besser sein. Nach 5 Jahren ist man so ziemlich ausgepowert und ist froh, dass man gerade mal die 5-Tage-Woche durchgesetzt hat, nachdem man jahrelang 6-Tage-Woche gemacht hat. Deswegen brauchen wir auch irgendwie eine Erneuerung, sowohl technisch als auch moralisch, dafür werben wir gerade, aber wir entwickeln die Zeitung auch gleichzeitig vorwärts. Also es wird eine zweite Kommentar-Disco-Seite geben, demnächst beim kleinen Relaunch. Das Layout wird nochmal ein bisschen überarbeitet, kommen noch ein paar kürzere Formen in die Zeitung, erstmals auch Leserbriefe.
Sie hörten ein Gespräch mit Ferdinand Muggenthaler und Bernd Bayer zum 5-jährigen Jubiläum der Wochenzeitung Jungle World, die es am Kiosk erhältlich gibt oder die besser und bequemer im Abo zu beziehen ist. Die Netzadresse